HR Info. Kulturlust.
Es war das erste selbstständige jüdische Museum im deutschsprachigen Raum, das Jüdische Museum Frankfurt. Am 9. November 1988 gegründet. Bewusst nicht als Holocaust-Museum konzipiert, sondern als ein Haus, das jüdisches Leben in der Stadt Frankfurt auch vor und nach der Shoah zeigen wollte.
Wir werden am 9. November 30 Jahre alt. Wir sind das älteste jüdische Museum der Bundesrepublik Deutschland und wir laden dazu ein, zu reflektieren über 30 Jahre jüdische Museologie. Als ältestes jüdisches Museum waren wir eine Art Pionierunternehmen. Das heißt, an diesem Ort wurde überhaupt erst sowas wie jüdische Museologie entwickelt.
Das sagt Miriam Wenzel. Sie ist die Leiterin des Jüdischen Museums Frankfurt. Es befindet sich derzeit im Umbau, ist also eine große Baustelle. Aber dennoch will man mit einer Reihe von Open-House-Veranstaltungen eine Woche lang an dieses 30-jährige Gründungsjubiläum erinnern. Im Gespräch wird uns Miriam Wenzel heute erzählen, was alles geplant ist. Außerdem in der Sendung der Kulturtipp. Wir schicken Sie in eine Ausstellung, in der Architektur als Spiegelbild der jeweiligen Gesellschaft präsentiert wird. Und der Filmcheck. Heute der Film Leto. Die Kulturlust in HR Info. Mein Name ist Pablo Diaz. Wer ein Haus baut, will bleiben. Wer es umbaut, schafft Platz für neue Ideen und neue Perspektiven. Unter diesem Motto begeht das Frankfurter Jüdische Museum seinen 30-jährigen Geburtstag mit einer großen Feier, einer Open-House-Party auf der Baustelle des Museums, das seit 3 Jahren um- und neu gebaut wird. Ab Samstagabend wird für 5 Tage und 6 Nächte gefeiert, mit Musik, Kunst und vielen Gesprächen. HR-Infokulturreporter Jan Tussing hat sich mit den Veranstaltern über das bevorstehende Ereignis unterhalten.
Was ist Knisches? Das gibt's nämlich auf die Hand bei der Open House Party des Jüdischen Museums am Samstag.
Knisches sind im Grunde kleine osteuropäische Versionen von Börek. Das ist Kartoffelteig, der gefüllt ist mit leckeren vegetarischen Sachen von Tomate, Mozzarella bis hin zu Kartoffeln, Pilzen. Und das werden unsere Caterer vor Ort hier servieren.
Knisches für zwischendurch, sagt Katrin Schön, die Projektleiterin von Open House am Jüdischen Museum in Frankfurt. Zwischendurch oder dazwischen. Der Name ist Programm in den kommenden 5 Tagen auf der Baustelle des Neubaus am Main. Am 8. November begeht das Jüdische Museum seinen 30-jährigen Geburtstag und das Open-House-Programm spiegelt die Übergangssituation des Museums wider.
Wir sind so Spezialisten des Dazwischens geworden. Ne? Wir sitzen noch nicht in unseren Büros und managen das Projekt von hier, sondern haben noch unsere anderen Büros. Wir haben noch nicht die Ausstellung, die wir zukünftig hier zeigen werden. Also dahingehend können wir sagen, dieses Dazwischen ist für uns ein Programm und an diesem Programm wollen wir die Frankfurterinnen und Frankfurter teilhaben lassen.
Teilhaben mit einem großen, bunten Programm. Mit Kunst und Knisches, mit Partys und Musik, mit Filmen und Vorträgen und natürlich mit vielen Gesprächen, sagt stellvertretender Direktor Werner Hanack.
Bei diesem Open House Event geht es auch sehr stark um die Jahre nach 1945. Wie ist die jüdische Gemeinde in Frankfurt wieder entstanden. Da gibt es mehrere Veranstaltungen dazu und es gibt auch dieses Lab, wo wir auf die erste Wechselausstellung hinweisen, die wird heißen Wir sind da, Juden in Europa von 1945 bis 50.
Werner Hanack lädt alle Besucher natürlich auch dazu ein, sich ein Bild von dem Neubau zu machen. Es gibt Baustellenführungen mit Architekt Volker Stab höchstpersönlich.
Es ist ein sehr, sehr spannender Bau. Es wird ein Ensemble. Es wird ja das Rothschild-Palais gerade saniert. Und der Erweiterungsbau ist ein Bau, der mit diesem klassizistischen Gebäude in Beziehung tritt. Es ist eine wunderbare Gelegenheit, dass wir hier dieses Museum vergrößern und auch ein Statement abgeben.
3 Jahre schon dauert die Baustelle am Untermainkai und noch ein ganzes Jahr bis zur Neueröffnung. Open House, die offenen Tage, sind also eine gute Gelegenheit, das 30-jährige Bestehen mit den Machern des Jüdischen Museums zu feiern. Startschuss am Samstag mit einem Eröffnungskonzert um 20 Uhr.
Da ist Masha Ray zu Besuch mit ihrer 8-köpfigen Band und es wird Elektroswing geben. Also alle, die das Tanzbein mit uns schwingen wollen, sind herzlich eingeladen, mit uns durch die Nacht zu feiern. Und die Feierei geht weiter, denn wir feiern ja nicht nur einen Abend, sondern 5 Tage und 6 Nächte. Und an einer Nacht bzw. einem Abend nächste Woche ist der Autor Max Schollig zu Gast und bespricht mit uns sein neues Buch Desintegriert euch und wird im Anschluss daran auch auflegen.
Open House auf der Baustelle des Jüdischen Museums Frankfurt. Das war HR Info Kulturreporter Jan Tussing mit einem Ausblick auf das Programm vom 10. bis zum 15. November. 30 Jahre Jüdisches Museum in Frankfurt. Am 9. November 1988 wurde es gegründet. Es war das erste selbstständige jüdische Museum im deutschsprachigen Raum nach der Shoah. Es wurde aber bewusst nicht als Holocaust-Museum konzipiert, sondern als ein Haus, das auch jüdisches Leben in der Stadt Frankfurt vor 1933 und nach 1945 zeigen will. Das Jüdische Museum Frankfurt ist zurzeit, wie gesagt, eine Baustelle. Dennoch lädt das Museum, wie gehört, vom 10. bis zum 15. November alle Interessierten zu Open-House-Veranstaltungen ein. Ich habe mit Miriam Wenzel, Leiterin des Jüdischen Museums Frankfurt, vor der Sendung gesprochen. Und ich habe sie gefragt, wieso man eine Party auf einer Baustelle organisiert.
Also wir betrachten das natürlich als die Baustelle unserer Zukunft. Das ist das, wo jetzt das neue Jüdische Museum Gestalt annimmt. Mhm. Und das heißt, wir zeigen auf der Baustelle auch Dinge. Und wir zeigen Dinge, die mit unserer Zukunft zu tun haben, die mit unserer ersten Wechselausstellung zu tun haben, die mit Räumlichkeiten zu tun haben, die dort das erste Mal so sein werden, wie zum Beispiel eine neue öffentlich zugängliche Bibliothek, die wir als solche zeigen. Und unsere erste Wechselausstellung, die das Thema Juden in Europa in der unmittelbaren Nachkriegszeit thematisieren wird. Dort geben wir einen Einblick und laden dazu ein, mit uns darüber zu sprechen, was sind die zentralen Fragen dieser Zeit. Außerdem eröffnen wir auch einen eigenen Erfahrungsraum, in dem wir eine temporäre Architektur in die Baustelle reinbauen. Und die soll zum Verweilen einladen und dazu diverse neue Veranstaltungen und auch Veranstaltungsformate zu erleben.
Aber die Wände sind noch kahl. Muss man sich das alles vorstellen, was Sie mir eben erzählt haben? Oder kriegt man da Hinweise, wo was hinkommt?
Sie werden vor Ort Hinweise finden, was wo ist. Aber die Wände sind kahl, aber sie werden auch kahl bleiben.
Tatsächlich.
Nämlich das Foyer, in das wir jetzt einladen, ist aus Sichtbeton gemacht. Und eben dieser Sichtbeton ist schon genau so zu sehen, wie er in Zukunft auch sein wird. Außerdem sieht man auch die besonderen Einblicke, die Öffnungen, die das Haus haben wird, die man erst sieht, wenn man das Haus betritt.
Mhm. Über die Architektur des neuen Jüdischen Museums sprechen wir gleich. Vorher würde ich ganz gern über das Programm mit Ihnen sprechen, was die Besucher erwartet in der Woche vom 10. bis 15. Sie bieten ja nicht nur, sagen wir mal, eine Baustellenbesichtigung an, sondern es sind Filme, Konzerte, Performances geplant. Was genau?
Der Anlass jetzt für Open House ist unser 30-jähriges Jubiläum. Wir werden am 9. November 30 Jahre alt. Wir sind das älteste jüdische Museum der Bundesrepublik Deutschland und wir laden am Sonntag dazu ein, zu reflektieren über 30 Jahre jüdische Museologie. Als ältestes jüdisches Museum waren wir eine Art Pionierunternehmen. Das heißt, an diesem Ort wurde überhaupt erst sowas wie jüdische Museologie entwickelt. Heute ist europaweit jüdische Museen zu finden. Viele von ihnen sind sogar nationale Einrichtungen, wie etwa das Jüdische Museum in Berlin. Es hat sich also das Feld sehr verändert und ist dabei, sich weiterzuentwickeln, was insbesondere auch damit zu tun hat, mit den politischen Veränderungen, die wir im Moment in Europa erleben, die eine große Herausforderung für jüdische Museen darstellen. Und eben darüber wollen wir reflektieren in einem Symposium. Und dieses Datum des Symposiums, nämlich der 9. November, ist Anlass dafür, dass wir überhaupt die Baustelle zugänglich machen, um das Jubiläum zu feiern. Wir feiern es aber auch noch auf andere Arten und Weisen. Wir laden ein Konzerte mit uns zu erleben, etwa am ersten Abend mit Masha Ray. Wir laden dazu ein, zu Diskussionen, etwa über den Comic, der die letzten 2 Jahre die Entwicklung dieser Baustelle begleitet hat, von Volker Reiche, Manu und Saul. Der wird vorgestellt in Buchform und Rückschau gehalten. Wir laden dazu ein, mit Max Czollek und uns darüber zu diskutieren, was bedeutet der Streitruf, den er jetzt mit seiner viel diskutierten Schrift Desintegriert euch in die Welt gesetzt hat. Und der wird dazu auch auflegen, was der Sound zum Buch ist, gewissermaßen. Wir laden ein, einen Dokumentarfilm zu sehen, der die Wiederentwicklung oder das Neuentstehen jüdischen Lebens in Frankfurt thematisiert, Packed Suitcases. Er wird zum zweiten Mal zu sehen sein überhaupt und zum ersten Mal in der vollen Langfassung. Und am letzten Abend findet eine Performance statt, auch sie thematisiert das Wiederentstehen jüdischen Lebens in Deutschland, die Zeit unmittelbar nach 1945. Und im Anschluss gibt es DJing und hoffentlich Tanzen.
Sie sprachen vorhin schon über die Architektur in diesem Neu- und Erweiterungsbau des Jüdischen Museums. Man hat ja versucht, das Neue mit dem alten Gebäude des Rothschild-Palais zu verbinden. Wie ist das gelungen?
Zunächst muss man sagen, und vielleicht ist das auch symbolisch, das Neue hat mit dem Alten nicht besonders viel zu tun. Die Architektur von Stabarchitekten des Neubaus ist eine Architektur, die ganz eigene Akzente setzt, die eben interessant wird durch den Innenraum, wo sich Öffnungen auftun, die man von außen nicht sieht. Sie nimmt aber Bezug auf das Rothschild-Palais, und zwar in der Gestaltung der Fassade werden Linien aufgegriffen, die das Rothschild-Palais kennzeichnet, und auch in der Gestaltung des Vorplatzes, der eine Verbindung herstellt zwischen dem Rothschild-Palais und dem Neubau. Das heißt, das Ganze ist als eine Art Antipol zu verstehen, der sich aber bezieht auf das Alte. Und das kann man auch symbolisch verstehen für sozusagen jüdisches Leben nach 1945 in Deutschland.
Ein gutes Stichwort. Sie machen ja diese Woche Open House wegen dem 30-jährigen Bestehen des Jüdischen Museums. Das bedeutet 30 Jahre auch Einsatz für die jüdische Kultur in dieser Stadt. Sie haben das auch zum Teil auch schon erwähnt. Ist das inzwischen eine Selbstverständlichkeit oder ist das immer noch etwas, wofür man sich rechtfertigen muss?
Ich würde sagen, dass in Frankfurt ist mittlerweile eine Selbstverständlichkeit ist, dass Jüdinnen und Juden hier leben und die Kultur und auch die Politik dieser Stadt prägen. Das ist, denke ich, bei den Frankfurterinnen und Frankfurtern angekommen. Und ich erlebe eigentlich gegenüber meiner Einrichtung eine große Offenheit und vielleicht auch einen gewissen Stolz, dass hier das erste jüdische Museum gegründet wurde. Nichtsdestotrotz gibt es dieses Moment, dass es eine Verunsicherung gibt, die damit zu tun hat, dass wir ein zunehmendes Klima sozusagen der Aggressivität in unserer Gesellschaft haben. Und die Frage ist, wie wird sich dieses Klima auswirken auf diese Stadt und auch auf das Jüdische Museum in dieser Stadt?
War das Jüdische Museum Frankfurt auch Vorbild für die anderen Museen, also das in München zum Beispiel oder das in Berlin, was inzwischen ja, wie Sie gesagt haben, Nationalmuseum ist?
Dadurch, dass das Jüdische Museum Frankfurt das erste große jüdische Museum der Bundesrepublik Deutschland ist, ist es natürlich eine Art Pionier. Und es haben alle nach Frankfurt geschaut, wie Frankfurt bestimmte Themen aufgreift. Beispiel die jüdische Zeremonialkultur, die nicht einfach ist, auszustellen. Oder auch, wie Frankfurt das Thema des Holocausts aufgreift. Die zentrale Persönlichkeit, die das Jüdische Museum Berlin programmatisch geprägt hat, ist Silly Kugelmann. Sie war jahrelang Kuratorin am Jüdischen Museum Frankfurt. Und deshalb gibt es diesen unmittelbaren Bezug zwischen Frankfurt und dem Jüdischen Museum Berlin. Es ist auch so, dass wir europaweit eigentlich sozusagen bekannt sind und auf uns geschaut wird, eben weil wir die Ersten waren, die eine jüdische Museologie entwickelt haben. Und dementsprechend schauen jetzt alle auch mit Neugierde, wie die Weiterentwicklung dessen und der neue Akzent aussehen wird, wenn wir wieder eröffnen in einem Jahr.
Sagt Miriam Wenzel, Leiterin des Jüdischen Museums in Frankfurt. Danke fürs Kommen.
Gerne.
HR Info. Kulturlust.
Aus Anlass des 80. Jahrestages der Pogromnacht am 9. November 1938 erinnern die Stiftungen Denkmal für die ermordeten Juden Europas und Topographie des Terrors in einer Ausstellung an diesem Tag. Die Ausstellung heißt Kristallnacht, antijüdischer Terror 1938, Ereignisse und Erinnerung. In dieser Ausstellung werden wenig bekannte Fotos gezeigt, die das Ausmaß der Gewalt an diesem 9. November 1938 deutlich machen. Ergänzend dazu dokumentiert sie die wechselvolle Erinnerung an den 9. November bis in die Gegenwart. Die Ausstellung wurde diese Woche eröffnet und Maria Osowski war für uns dort.
Also ich war so ein richtiger Mitläufer, so 8, 9 Jahre alt. Und mein Freund Helmut sagte, du, da ist jetzt alles klar, die Judenläden, die sind alle aufgekloppt. Da können wir rein und können uns rausholen, was wir wollen. Ein Tabakwarenladen. Dann kommt man da rein und man sieht, es ist alles kaputt, zerschlagen. Und ich wollte wieder raus. Aber irgendwie dachte ich, naja, also nimmst du mal 3 Kisten mit für den Opa. Ne? Aber diese Geschichte, die ist mir nicht gut bekommen. Die hat mich mein Leben lang verfolgt, immer wieder.
Die Opfer, so sie überlebt haben, erinnern sich durchaus an den Terror damals. Aber die Täter? Der Schauspieler Günter Lambrecht blieb mit diesem öffentlichen Bekenntnis in seiner Autobiografie und im ZDF allein. So lesen wir es im hervorragenden Katalog zur Ausstellung. Die Mitläufer haben geklaut, sich amüsiert, eine Jüdin in Königs Wusterhausen geteert und gefedert, Juden an Kuhketten durch die Stadt geführt und sie getreten und geschlagen. Dabei standen tausende Zuschauer herum wie auf einem Volksfest und begafften die brennenden Synagogen, die gedemütigten Opfer und auch die Toten. Neu an dieser Ausstellung sind großformatige Fotos, oft Originale, nicht allein aus Berlin, sondern aus Brühl, aus Bremen, aus Hof oder aus dem schlesischen Glatz. Brände, Hetzparolen, Zuschauer, Opfer. Über allem schwebt der Begriff Kristallnacht. Er irritiert, das soll er auch. Er steht in Anführungszeichen, denn er wurde Jahrzehnte offiziell benutzt. Der Kurator Ulrich Baumann.
Also wir haben ihn nachgewiesen zum ersten Mal als hämisches, ironisches Zitat eines NSDAP-Redners auf einem Gauparteitag in Lüneburg schon im Juni 1939. Und da zitiert er das Wort. Und das ist dann, 1948 hat sich stärker durchgesetzt in Erinnerungskontexten in Ost- und Westdeutschland. Und gleichzeitig gab es immer schon von 1938 an das Wort Pogrom, was wir in der Ausstellung auch nur als Zitat verwenden und nicht selbst verwenden möchten.
Stattdessen wählen die Ausstellungsmacher, die Topographie des Terrors und die Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas, den Begriff Novemberterror 38 oder antijüdischer Terror. Pogrom heißt nämlich, dass eine Mehrheit eine Minderheit terrorisiert, weil der Staat nichts tut.
Der Staat schaut zu, während eine Mehrheit glaubt, sich gegen eine angebliche Bedrohung einer Minderheit wehren zu müssen. Und das ist natürlich genau das Gegenteil zu dem, was 1938 passiert ist. Es geht ganz zentral von Staat und der NSDAP aus, von einer Parteiversammlung der Parteiführung im Alten Rathaus in München per Telefonkette innerhalb von wenigen Stunden im gesamten Deutschen Reich. Und das war damals von Flensburg bis Innsbruck und von Aachen bis Königsberg, von Hamburg bis ins Burgenland. Und an über 1200 Orten wurden Synagogen angezündet oder beschädigt und vor allem Geschäfte zerstört und Wohnungen angegriffen, was wir bisher weniger wahrgenommen haben. Und auch Menschen unmittelbar ermordet.
Die 6 Fallstudien aus 6 deutschen Gemeinden zeigen, es gab nicht nur zerstörte Synagogen und Schaufenster, also eben Kristall, sondern es war auch keine Nacht. Der Terror begann zwar um 2 Uhr früh, aber er dauerte den ganzen nächsten Tag an. Protest regte sich kaum. Stattdessen standen SS-Kübelwagen an den Ecken, um jüdisches Eigentum abzutransportieren. Was blieb, klauten Zuschauer, Nachbarn, darunter erstaunlich viele Frauen. Es ist die 3. Ausstellung der Topographie zum Novemberterror 38. Die beiden anderen Ausstellungen wandern momentan durch Deutschland. Sie alle zeigen, der antijüdische Terror im November 38 war nicht spontan, sondern inszeniert und er war der Auftakt zum ersten industriellen Massenmord der Menschheitsgeschichte.
Maria Ossowski über die Ausstellung Kristallnacht, antijüdischer Terror 1938, Ereignisse und Erinnerung im Dokumentationszentrum Topographie des Terrors in Berlin. Die Ausstellung ist bis März 2019 zu sehen. Und in diesem Zusammenhang noch ein Hinweis. Die jüdische Gemeinde Frankfurt organisiert aus Anlass des 80. Jahrestages der Ereignisse vom 9. November 38 eine Reihe von Veranstaltungen. Darunter ein Vortrag des französischen Philosophen, Publizisten und Filmemachers Bernard-Henri Lévy. Am Montag, 12. November um 19 Uhr im Ignaz-Bubis-Gemeindezentrum in Frankfurt. Normalerweise ist Architektur Ausdruck der Zeit, in der sie entstanden ist. Wie ist es aber, wenn eine Stadt beschließt, neue Häuser nach alten Vorbildern zu bauen oder zu rekonstruieren? Genau mit dieser Frage beschäftigt sich eine Ausstellung im Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt. Der heutige Kulturtipp von Franziska Nori, Direktorin des Frankfurter Kunstvereins.
HR Info. Kulturtipp.
Mein Kulturtipp für das kommende Wochenende ist ein Besuch in der Ausstellung Die immer neue Altstadt, die zurzeit im Deutschen Architekturmuseum stattfindet. Seit Mai hat Frankfurt den neuen Innenstadtkern eröffnet, der seit fast 10 Jahren ja umgebaut wurde. Und nun sehen wir tausende Menschen, die täglich das Areal besuchen und durch die Gassen flanieren. Oft aber hören wir sie auch debattieren darüber, ob dieser historische Stil der Rekonstruktion überhaupt unserer heutigen Zeit angemessen Ausdruck verleihen kann. Mein Eindruck ist, dass die Ausstellung im Architekturmuseum hervorragend darstellt, wie sich Veränderung über die Zeit abgespielt hat und diese Innenstadt in den vergangenen 100 Jahren immer wieder im Wandel gewesen ist. Durch Gemälde und historische Stiche, Fotografien, Architekturmodelle, aber spannend auch Stimmen von Zeitzeugen aus allen Epochen, die uns Staunliches erzählen und zeigen. Die Zeit um 1900, die Trümmer der Nachkriegszeit, der erste Wiederaufbau und dann die freien Flächen um den Römer, auf denen ja in den 70er Jahren auch die Demos der Studentenzeit stattfanden. Also wie kein anderes Areal eigentlich weist die Innenstadt zwischen Dom und Römer auf, wie Architektur und auch die urbane Planung an sich die Idee von Identität einer Gesellschaft umgesetzt hat.
Franziska Nori, Direktorin des Frankfurter Kunstvereins, schickt uns in die Ausstellung Die immer neue Altstadt. Bauen zwischen Dom und Römer seit 1900. Die Ausstellung läuft bis zum 10. März 2019. Kirill Serebrennikov ist ein Name, den man sich merken sollte. Der Russe ist Künstler, Filmemacher, Regisseur und ein Unbequemer für die Mächtigen in Russland. Deswegen hat ihn Präsident Putin unter Hausarrest stellen lassen. Kirill Serebrennikov gehört zu den kritischen Stimmen Russlands und wird international gefeiert. Sein Film Leto, auf Deutsch Sommer, wurde auf dem Filmfest in Cannes gefeiert. Aber Serebrennikov durfte bei der Premiere selbst nicht dabei sein. Jetzt kommt Leto in die Kinos.
HR Info, der Filmcheck mit Jan Tussing.
Beschreib doch einfach mal dein ideales Konzert.
Also das ideale Konzert. Ein Stadion mit Tausenden von Menschen. Alle rasten völlig aus.
Leningrad, Anfang der 1980er Jahre. Es ist Sommer und in Leningrad hat sich eine kleine Rockmusikszene etabliert. Mike gehört zu den gefeierten Musikern des Landes. In den Rockclubs kreischen seine Fans, während staatliche Ordnungskräfte darauf achten, dass die Konzerte nicht ausarten. Eines Tages trifft Mike den 20-jährigen Viktor. Viktor schreibt Songs und will auch Musik machen. Mike erkennt Viktors Talent und nimmt ihn unter seine Fittiche. Alles geht gut, bis Mikes Freundin Natalia sich in Viktor verliebt.
Die Schauspieler.
Alle Schauspieler im Film, von den Musikern bis zu den Fans, spielen authentisch und überzeugend. Natürlich ist Viktor Zoy in Deutschland unbekannt, auch wenn er damals zu den Stars der russischen Rockszene gehörte. Er wird gespielt von dem in Köln aufgewachsenen Theo Jo. Der zweite Musiker, um den es im Film geht, heißt Mike Naumenko. Der wird von Roman Billig gespielt, der auch im richtigen Leben Rocksänger ist und alle Songs im Film selber singt. Leto ist ein Musikfilm und in manchen Szenen fühlen wir uns an das Berlin der 80er Jahre erinnert.
Der Regisseur.
Kirill Serebrennikov ist Theater-, Film- und Opernregisseur, zudem Russe, Enfant terrible und studierter Physiker. Serebrennikov ist ein Quergeist, der gerne Aufsehen erregt. Zum Beispiel an den Opernhäusern dieser Welt. Zurzeit inszeniert er Così fan tutte am Opernhaus Zürich und das, obwohl er in Moskau unter Hausarrest steht. Per Videoleitung. Der offen schwule Künstler kritisiert Putin und verlangt mehr Freiheit. Um die geht es in seinem Film. Künstlerische Freiheit, persönliche Freiheit, Freiheit zu lieben. Serebrennikov lässt in Leto die Sowjetunion der 80er Jahre wieder aufleben, als sich dank Glasnost eine lebendige Rockszene etablieren konnte. Und auch wenn Leto in Russland gezeigt werden durfte, so bleibt Serebrennikov weiter unter Hausarrest. Denn er ist ein Mann, der international gefeiert wird.
Sehenswert?
In Leto tragen zwei junge Musiker eine Tasse Kaffee durch halb Leningrad und steigen in eine Straßenbahn, in der plötzlich alle Fahrgäste anfangen, den Song Psycho Killer von den Talking Heads zu singen. Der Film beschwört eine Zeit herauf, als Kunst und Musik die Menschen beflügelte und sich eine Aufbruchsstimmung breitmachte, die das Ende der Sowjetunion einläutete. Der Film wimmelt nur so vor verrückten Ideen und Regisseur Serebrennikov erfindet urkomische Szenen. Er hat sich zudem entschieden, den Film in Schwarz-Weiß zu drehen, mit starken, kontrastreichen Bildern der russischen Rockszene. Das verleiht dem Ganzen etwas Dokumentarisches. Die beiden Musiker hat es ja wirklich gegeben, auch wenn Dialoge und Handlung frei erfunden sind. Leto ist ein Film über die Freiheit und die Liebe, aber vor allem über die Liebe zur Freiheit.
HR Info, der Filmcheck, auch als Podcast zum Nachhören auf hrinforadio.de.
Der Film Leto von Kirill Serebrennikov ab dieser Woche im Kino zu sehen. Und soweit die Kulturlust. Die Sendung zum Nachhören oder zum Herunterladen finden Sie online auf hrinforadio.de. Mein Name ist Pablo Díaz.